ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das ganze Album ist ja ein Einpeitscher.
Ja, ich habe es total lieb gewonnen. Also ja. Wirklich so, ich nehme es so in den Arm und kuschel damit.
Ich empfehle einfach sehr schönen Kopfhörer und alle Regler auf 10.
Energie ohne Ende.
Sie sind in ihrer Aussage immer klar. Scheiße, woher kenne ich das denn?
Scheiße, sagt man nicht.
Der Kapitalismus zerstört die Erde, ein Gitarrenzaun zum Niederknien. Und dann haben auch noch die Beatles das letzte Wort für dich, Stefan. Ich bin Frank König, hallo. Wir beamen uns jetzt mal 35 Jahre zurück und einmal um die halbe Welt in das Jahr 1990, genauer den 9. Februar und nach Down Under Australien. Dort kommt das Album des Jahres raus, weiß nur noch keiner. Später hypt es dann die Auszeichnung von der Jury des Verbands der australischen Musikindustrie ein und es gibt noch weitere Auszeichnungen für herausragende Leistungen. Das beste Cover-Artwork und das beste Video. Es geht um diese Band hier. Blue Sky Mining, das 7. Studioalbum der Alternative Rock Band Midnight Oil. Das Vorgängeralbum hatten wir hier ja schon besprochen. Diesel and Dust hat den weltweiten Durchbruch für die Band um den Sänger und späteren Politiker Peter Garrett gebracht. Diese Nummer ist auch heute noch aus dem Radio gar nicht wegzudenken. Bats Are Burning, der Superhit von Midnight Oil, Meilenstein, Diesel and Dust. Und was macht eine Band, deren Attitüde irgendwo zwischen Punk, Rock, Ethno-Sound und politischem Aktivismus zu finden ist, wenn nach 6 Alben plötzlich der Weltruhm da ist? Vielleicht alles so lassen und ein zweites Diesel and Dust aufnehmen? Oder mit etwas Risiko eine künstlerische Weiterentwicklung wagen? Midnight Oil entscheiden sich für Letzteres und tatsächlich gelingt ihnen ein zweiter Meilenstein, wie wir in der Redaktion finden und wie es die australische Plattenindustrie auch gewürdigt hat. Blue Sky Mining, nach meiner persönlichen Meinung sogar noch ein Tick besser als der Vorgänger. Und wieder ein internationaler Erfolg, der festigt den Ruf der Band als internationalen Top-Act. Mit Unterbrechung ist das bis heute so. Midnight Oil schaffen es mit Protestsongs Leute zum Tanzen zu bringen. Aber nicht nur das, ihr Soundkosmos ist ausdefiniert, mystisch und mitreißend. Und sie können nicht nur über die Zustände in Australien und der Welt meckern. Ihr Song One Country feiert die Gemeinsamkeiten trotz aller Unterschiede. Einen positiven Patriotismus sozusagen. Davon könnte man hierzulande heute auch mehr gebrauchen, finde ich. One Country, eine Hymne. Im Studio begrüße ich aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius und Stefan Fahrig. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Das Jahr 1990 in Deutschland, da steht die Wiedervereinigung an und wir werden Fußball-Weltmeister. Viele von uns reiben sich im Februar noch immer die Augen. Kann das wirklich wahr sein? Die Mauer ist weg, der Kalte Krieg ist zu Ende. Noch hält der Rausch dieser unfassbaren Veränderung an und man feiert eben One Country. Eine Sowjetrepublik nach der anderen erklärt sich für unabhängig, das Imperium beginnt zu bröckeln und in Südafrika wird Nelson Mandela freigelassen. Das Ende der Apartheid ist gekommen, auch so eine Umwälzung, übrigens 3 Tage nach Erscheinen von Blue Sky Mining. Die Menschenrechte, speziell die Rechte der indigenen Australier, der Aborigines, sind auch 1990 ein Thema für Midnight Oil und wo wir gerade beim Öl sind. Das zweite große Thema des Aktivismus von Midnight Oil ist der Kampf gegen Umweltzerstörung. Auch die mit der Förderung, Verarbeitung und Verbrennung von Öl einhergeht. Ein Krieg um Öl bricht 1990 aus. Der Irak unter Herrscher Saddam Hussein annektiert das Ölemirat Kuwait. Der Ausgangspunkt des zweiten Golfkriegs. Und ein Ereignis aus dem Jahr 1989 bewegt Midnight Oil auch 1990 noch ganz besonders. Die Havarie des Öltankers Exxon Valdez vor der Küste Alaskas. Eine der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte der Menschheit. Wir werden noch davon hören in dieser Folge. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte von Blue Sky Mining.
Ja, und da fange ich auch gleich mal bei dem Leadsänger an, Peter Garrett. 1989 ist er Präsident einer australischen Umweltschutzgruppe geworden. Also hat sich da auch wirklich politisch schon engagiert. Später ist er ja dann auch Minister geworden. Wir werden drüber sprechen. Aber bleiben wir mal bei ihm. Er war zum Erscheinen dieses Albums so 36, 37, also Ende 30 und war zu dem Zeitpunkt auch schon 14 Jahre bei Midnight Oil. Also er ist 76 in die Band eingestiegen und nach einer Zeitungsannonce und daraufhin hat sich auch die Band damals umbenannt nach einem Song von Jimi Hendrix, Burning of the Midnight Lamp. Nicht Lamb, nicht das Lamm diesmal, sondern die Lampe, ja. Und es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt Burning of the Midnight Oil. Und das heißt so viel wie Arbeiten bis spät in die Nacht. Und da ist ja schon auch irgendwie der Kern der Band zu finden. Yeah. Also der Kampf auch für die Arbeiterklasse, Ungerechtigkeiten aufdecken und so weiter. Yeah. Also das haben sie sich praktisch schon 76 auch auf ihre eigene Fahne geschrieben. Yeah. Und dann, du hast es eben schon angesprochen, war natürlich 86 das Jahr für Midnight Oil mit dem Riesenhit Beds Are Burning, wo es ja um die Schicksale der Aborigines geht in Australien vom Diesel and Dust Album. Und dann gab es erstmal eine lange Bandpause, bis sie dann entschlossen haben, dieses Nachfolgealbum eben Blue Sky Mining aufzunehmen in Sydney, und zwar mit demselben Produzenten, mit Warren Livesey.
Mhm. Stefan, warum ist Blue Sky Mining für dich ein Meilenstein?
Weil die Band eine Frage beantwortet hat, die du auch schon gestellt hast im Intro, nämlich die Frage, wie soll ich nach einem Meisterwerk, wie es in dem Fall Diesel in Das war, musikalisch weitermachen, so dass es irgendwie Sinn gibt.
Ja.
Und das ist eine Aufgabe, die Midnight Oil mit dem Album Blue Sky Mining einfach unglaublich gut gelöst haben. Also das war vielleicht, glaube ich, die komplexeste Aufgabenstellung, die diese Band überhaupt hatte, weil dieser Erfolg, der war so groß und mächtig, und sie hatten ja auch die Tour im Anschluss, die sie ausgesaugt hat. Also sie waren wirklich, sind überrascht worden. Das sechste Album schon, ja, da muss man auch mal sagen. Also das Alter von Peter Garrett hat Katharina schon erwähnt, das ist jetzt auch nicht der jugendliche Sänger. Sie waren,
das sind auch nicht die tief jugendlichen Themen.
Nein, und sie sind überrascht worden, und es hat sie überrollt, dieser Erfolg, und dann gab es diese Frage, wie gehen wir weiter?
Das siebte Studioalbum, ne?
Das ist das siebte, aber diesen, das war das sechste, von dem sie dann überrollt worden sind. Und das Ergebnis, finde ich, das dann bei rausgab, ist einfach, wenn man alles hört, musikalisch als auch textlich, es ist einfach ein komplexes, ich finde auch soundmäßig, ja, du sagst, es ist eigentlich dein Lieblingsalbum. Ich glaube, es ist, weil es so ein bisschen hochglanzpoliert ist. Du hast diesen Kontrast zwischen Thematik, dieser komplexen Thematik in den Texten, und dem super produzierten Sound, der auf diesem Album zu hören ist. Es ist ein wunderbar anspruchsvolles Album, finde ich. Es gibt unheimlich viel zu entdecken auf dem Album. Das ist mir wieder aufgefallen, weil es war mir so ein bisschen durchgerutscht. Diesel and Dust war ein Album, das ich auch besessen habe. Von diesem Album habe ich im Prinzip nur die Singles mitbekommen. Damals. Und jetzt beim Durchhören ist mir, ach, das ist so schön, du hast diesen großen Sound, du hast eine überraschende Kleinteiligkeit drin in den Elementen, Instrumenten, in der Produktion selber. Du hast aber auch so eine überbordende Vielfalt von Streichern und Bläsern, sogar ein French Horn, das ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe auf der ganzen Platte. Aber es wurde extra ein French Hornist eingeflogen, um bei diesem Album mitzuspielen. Aber der muss irgendwo auch stecken. Und das Schöne ist, trotz dieser Vielfalt und dieser Komplexität ist dieses Album so wunderbar homogen in seinem Ganzen. Du hörst es von Anfang bis Ende durch, und das ist ein Riesenverdienst. Es ist atemberaubend, es ist engagiert, es ist wütend. Aber, und das ist das Neue, was du auch erwähnt hast, Peter Garrett, ich sage es jetzt mal Anführungszeichen, flüstert, anstatt zu schreien. Im Gegensatz zum letzten Album. Er nimmt sich zurück. Seine stimmliche Wut ist gemäßigt, obwohl die Texte politisch, gesellschaftspolitisch Protest ausdrücken. Es gibt bei dem ganzen Produktion, und das finde ich fantastisch, spricht mich sehr an, keinen mahnenden Zeigefinger. Also anstatt zu dozieren, war es auch immer die Taktik dieser Gruppe, muss man ehrlich sagen, ihre politischen und sozialen Anliegen auszudrücken, indem sie Fragen stellten oder einfach nur ihre scharfsinnigen Beobachtungen darstellten.
Ja, ja.
Und das hat sie auch live so überragend gemacht,
weil
sie sind nicht als Polit-Truppe live aufgetreten, sondern sie waren immer eine Rockband, die sehr ehrlich und sehr konsequent diese Beobachtungen mit dem Publikum geteilt haben, was auch dafür geführt hat, dass du nicht diese Distanz hattest. Ach, da oben stehen die Politprediger und wir sind irgendwie...
Sie haben nicht diese Pop-Attitüde, ne?
Und das ist auch so ein Teil ihres homogenen Gesamtkonstruktes, das sie irgendwie schaffen. Und entstanden ist das muss man einfach auch mal aus der Geschichte sehen. Sie waren ja mal unterwegs, live auf kleiner Tour mit der australischen Band Warumpi. Das ist eine Band, die aus Aborigines zusammengesetzt ist. Und da waren sie in die Aborigines-Gemeinden. Da haben sie Wellblechhütten gespielt, um es mal einfach zu sagen. Und haben dann gemerkt, weil Warumpi, wenn die gespielt haben, dann war immer die Hölle los. Ja. Und wenn Midnight Oil dran kam, sind die alle nach Hause gegangen. Ja. Und da haben sie so eine gewisse Demut gelernt und haben auch den Gedanken gelernt, okay, vielleicht ist es besser, mal zuzuhören, als von oben immer vorne von der Bühne den Leuten was sagen zu wollen. Ja. Also das war so eine Demut, die sie da gelernt haben auf dieser Tour. Und diese Demut haben sie dann schlussendlich, gerade bei diesem Album, finde ich, ganz perfekt umgesetzt. Mhm. Und ja, das macht Blue Sky Mining für mich umso überzeugender, muss ich sagen. Und zum zweiten Meilenstein-Album dieser Band.
Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein mit dem Titeltrack Blue Sky Mine. Und die Nummer bringt uns wirklich gleich richtig in Wallung. Ich freue mich drauf.
Schweineorgel.
Ja.
Das sind für mich wie so Sklaven, Sklavenpeitschenhiebe.
Ja. Ja gut, diese gegateten Drums, davon werden wir es ja noch haben, ne? Diese Snare-Drum. Ja,
das ist wie so, wirklich wie so eine Peitsche, ja, die schnalzt.
Ja. Ja, genau. Kein Klang dahinter, einfach nur Batsch.
Also wenn du nicht zuhörst, könntest du sagen, I met a woman and she loves me.
Ja. Also,
so in diese Musik eingebunden, diese Botschaft. Das ist unglaublich. Ganz, ganz, ganz toll. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day,
mein Stefan, der geneigte Oil, so die selbstgewählte Bezeichnung der Midnight Oil-Fans, bekommt doch da, was er erwartet. Ne? Also tanzbaren Rock im Opener, so anders ist doch eigentlich gar nicht.
Ja, aber ich habe das Wort schon mal verwendet eben. Ich finde es atemberaubend. Ja? Ja. Und es ist irgendwie sympathisch, auch oldschool, weil ja, es ist so herrlich im Stereobild wie in alten Tagen verteilt. Du hast links die Gitarre, rechts kommt die Orgel, in der Mitte kommt da die Bluesharp. Aber wie die kommen, das ist das alles Entscheidende. Du hast dieses Double-Stop-Thema von der Gitarre mit diesem riesen Echo dran. Double-Stop heißt, du spielst nicht einen Ton, sondern du spielst zwei Töne. Kennen wir aus dem Country, ist eine ganz bekannte Technik eigentlich. Und du hast auf der rechten Seite die Orgel. Ja. Katharina hat gesagt, Schweineorgel. Ja. Eigentlich wollte Jim Mogine wollte, das war so, der, nachdem sie den Song gehört haben, hat er eigentlich gemeint, er würde gerne ein bisschen Motown-Sound reinbringen. Und dann kam er auf die Idee, okay, vielleicht durch die Orgel. Also man braucht eine große Vorstellungskraft, um hier einen Motown-Sound, aber ich weiß, was er meint. Ja. So. Und aus diesen zwei Elementen, da hebt sich, da schleudert diese Bluesharp. Ja, ein Gebet, ein eine Mahnung raus. Und Bluesharp ist natürlich auch ein Symbol, ein sehr einfaches Instrument, ein Instrument, das aus dem Blues kommt, das natürlich stark mit Arbeiter auch verbunden ist. Und das wird nochmal so nach vorne gerissen. Also du weißt vom Symbol des Instrumentes her schon, um was es geht. Wir haben eben über die Drums auch kurz geredet. Der Witz war, dass dieses Album hat natürlich stark auf Rob Hurst, der ja auch als Songwriter auf dem Album sehr stark vertreten ist, aufgebaut. In der Regel war es so, dass der Ablauf war, sie haben erst die Drums aufgenommen und dann die anderen Instrumente draufgespielt, weil er war so der treibende Pol in dem Ganzen. Ja. Nur hier bei dem Ding hat Rob Hurst gar nicht gespielt.
Ach.
Der Produzent hat einen Archive-Sampler gehabt im Studio. Rob Hurst war, als sie die Nummer aufgenommen haben, irgendwie abwesend. Okay. So beschreibt er es. Und dann hatte er die Drums von ihm gesampelt.
Okay.
Also es ist jetzt nicht irgendwo aus der Maschine, kein Drumcomputer, sondern er hat die Drum-Sounds gesampelt und extra betont, dass ihm wichtig war. Und Katharina hatte ja auch gesagt, dass der Snare-Sound, diese Viertel-Snares, waren das Erste, was er hatte, um damit auch diesen Charakter von Rob Hurst auch auf dem Album nochmal Ausdruck zu verleihen. Dieses Dong, 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 was der Peitscher, das ganze Album ist ja ein Einpeitscher.
Ja, yeah, ja.
Und das hat er als Erstes und dann kam wohl Rob Hurst auch ins Studio zurück. Ja, der Produzent dachte, mein Gott, jetzt war der mal kurz weg und ich habe einen Song vom des berühmtesten Schlagzeugers Australiens. mal gesampelt. Ja. Mal sehen, was das für Ärger gibt. Aber nein, Rob Hurst fand es gut, hat es abgesegnet. Und da haben wir jetzt zum Glück diesen wahnsinnigen Beat auch in dem Song drin. Aber es war die Ausnahme. Weil, wie gesagt, erst kam Schlagzeug normal und dann Instrumente hier als Sample.
Wir müssen noch mal erklären, wir hatten es schon ab und zu mal auch bei Phil Collins, glaube ich, also dieser spezielle, Gated typische 80er Trump-Sound, dieses Gaten. Das bedeutet, wenn die Trommel angeschlagen wird, ab einem gewissen Level einfach bricht der Sound weg, macht zu, also ab einem gewissen Lautstärke-Level, patsch, weg. Das heißt, der klingt nicht nach.
Zusätzlich so eine Power. Und da hatte Phil Collins damals entdeckt, oh, klingt gut, mach ich. Es gibt kaum ein 80er-Album, wo nicht dieser Sound drauf ist. Und er ist bei ihm Signature. Also er verwendet den
Midnight Oil sind ohne ständig. Gar nicht denkbar. Nein, ja. Nein. Ja. Die Grundidee, das ist, finde ich, auch eine starke Geschichte, hatte Gitarrist und Keyboarder Jim Mogini schon mit 15, habe ich gelesen. Irre, ne?
Ja, aber er beschreibt auch, es war damals ein ganz anderes Lied, das ihm so kam. Und es hat halt im Laufe der Jahre, er hat es wohl immer mal auch wieder angefasst. So, nachher auch mit Midnight Oil, aber es kam nie zur Vollendung. Und Warren Livesey, der Produzent, hat das auch mal beschrieben. Das Lied begann eigentlich als ein anderes Lied. Und dann kommen wir rein, weil dann hatten sie erstmal dieses Motown-Feeling, die Idee. Ja. Wir machen ein bisschen Schweineorgel. Nein. Und dann kam dazu diese Idee, die hatten sie vorher auch nicht mit diesem Echo-Part von der Gitarre. Und so hat sich das entwickelt. Also eine einfache Idee, die nachher wieder in diesem komplexen Bandprozess zu diesem Produkt, zu diesem Song geführt haben. Ein Prozess, der dann über 10 Jahre gedauert hat, bis dieser Song irgendwo dann aufgetaucht ist. Faszinierend,
ja. Damals war ja Wayne Bowden Hillman, der Bassist, der damals auch neu in der Truppe war. Ne? Der macht auch Background-Gesang. Ich glaube, das macht auch ein bisschen was bei den Gesangsparts. Ne?
Ich würde später bei Mountains of Burma da noch gerne drauf eingehen, weil das war eine große Überraschung für die Band. Erstens hat er die Stimmung in der Band hochgehalten, weil sein Vorgänger Peter Gifford ist nach Diesel and Dust ausgestiegen. Er hatte, heute würde man sagen, Burnout. Das war alles zu viel für ihn. Und dann haben sie Twain Bones, wie sein Spitzname ist, Hillman, in die Band geholt, der wohl auch so ein bisschen der Kasper war. Ja. Also der die Band immer im Kontrast, immer bei Laune gehalten hat. Der super aktiv war im Bandbus, die Witze gemacht hat und so weiter und so fort. Und er war ein ausgezeichneter Sänger. Ja. Und das hören wir auf dem ganzen Album. Die Background-Vocals haben nochmal eine ganz andere Qualität. Ja. Und das ist ein Verdienst hier von Bones Hillman, der da in der Band eben so gut singen konnte, die Background-Vocals übernommen hat.
Fiel mir gerade noch so auf, so spannend. Ja, Midnight Oil, wären nicht Midnight Oil, würden sie nicht auch in ihrem neuen Hit in dem Fall eine umweltpolitische Botschaft verbreiten. Ein Kollege vom australischen Radiosender Double J hat mal gesagt, wenn auch nur ein kleiner Prozentsatz der Rock'n'Roll-Fans etwas von ihrer Botschaft mitbekommen hat, war die Arbeit der Band nicht umsonst. Was ist die Botschaft von Blue Sky Mine, Katharina?
Die Botschaft hat nicht nur einen umweltpolitischen Hintergrund, sondern auch, der Song ist ein Song gegen das Vergessen. Ja. Kann man auch sagen. Okay. Und das ist vor allem, so empfinde ich es, ein sozialkritischer Text, der auch da mitschwingt, weil es geht um einen Minenarbeiter, der jeden Tag in eine Mine geht und zum ersten Mal in seinem Leben genug Geld verdient, dass er auch abends was zu essen auf dem Tisch hat. Und dann stellt er nach Jahren fest, dass diese Arbeit ihm aber erhebliche gesundheitliche Probleme verursacht hat. Und es gibt da in Australien eine wahre Geschichte, die dahinter steckt. Es gab nämlich eine Asbestmine in Wittenoom, also die Wittenoom Mine. In den End-40ern, 47 bis 66, haben sie da tatsächlich Blauasbest abgebaut. Mhm. Und schon damals war irgendwie klar, da gibt's ein gesundheitliches Problem, aber wie das jetzt aussieht, das war nicht wirklich klar und dem wurde auch nicht nachgegangen.
Heute wissen wir, Asbest ist krebserregend.
Genau, weil das war natürlich ein super Baustoff erstmal, ne? Und das war die einzige Blauasbestmine in Australien und das hat man natürlich irgendwie erstmal gefördert, fand man gut, ja. Und 1966 ist diese Mine dann geschlossen worden, allerdings nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Die hat sich einfach nicht gerechnet, die Mine. Ja. Und in den 70ern ist dann Wittenoom tatsächlich zur Geisterstadt geworden. Es gibt auch Einwohnerzahlen. 66 waren das noch 876 Einwohner, 71 dann schon die Hälfte bei 422, ja. 81 dann 247. 2005, darauf hat die australische Regierung Wert gelegt, hat man auch dieses Gebiet unbewohnbar gemacht. Man hat sie auch von der Wasserversorgung abgeschnitten, ja, und so, und Stromleitungen gekappt und so weiter. Also,
weil es alles komplett verseucht war.
Und weil man auch irgendwann entschieden hat, dass man diesen Ort auch nicht mehr sanieren kann. Da gab es dann auch tatsächlich Erhebungen, Studien in den 80er Jahren, als dann auch diese Krankheitswelle kam von den Arbeitern, die dann tatsächlich an Staublunge, ja, erkrankt sind, und es Klagen auch dann gab gegen die Gesellschaft, die die Mine damals betrieben hat. Also wie auch immer, es war auch auf jeden Fall in den 80ern in Australien ein großes gesellschaftliches Thema und von daher ein super Thema für Midnight Oil, diesen Missstand oder das, was hier auch von der Regierung verpasst wurde, aufzugreifen, in einen Song zu packen. Und wie sie es ja auch immer tun, einer Generation zu sagen, guck, dass das nicht mehr passiert. Ja. Das ist ja schon so, dass das schwingt ja schon immer mit. Also sie wollen ja auch immer, dass ihr Publikum aus vergangenen Situationen lernt. Mhm. Und das ist für mich hier ein ganz zentraler Song. So, passt auf, dass euch das nicht nochmal passiert.
Aber eben, wie Stefan schon gesagt hat, überhaupt nicht mit dieser Protestsinger-Attitüde. Ne? Also es ist einfach eine Beschreibung einer wahren Geschichte.
Ja, sind Geschichtenerzähler.
Ja, ja.
Mit tollem Sounddesign, weil das hat nämlich Stefan hervorragend ausgeführt. Mit der Snare, die ja tatsächlich wie eine Art Peitschenhieb ist. Ne? Ja. Ich hatte vorhin fast gesagt, für die Sklaven in der Mine.
Auch das Video zu Blue Sky Mine ist ausgezeichnet worden, Stefan. Ein echter Klassiker, ne?
Ja, ein wunderschönes Video, das so eine Collage ist aus Band, die in der Wüste da spielt, performt. Mhm. Auch mit schönen Kameraeinstellungen aus der Luft, wäre so um die Band geflogen. Du siehst so eine wüstenähnliche Landschaft, auf der sie stehen. Das ist aufgenommen worden, auch bei einer Mine, aber das Witzige ist, es war jetzt eine Mine, die eigentlich den Menschen Wohlstand gebracht hat. Und es war eine Goldmine, eine der wichtigsten Goldminen in Australien, aufgenommen in Kalgoorlie. Ich hoffe, liebe Australier da draußen, ihr verzeiht mir das. Es hat bestimmt ganz andere Aussprache, Kalgoorlie oder Kalgoorlie. Ich habe es leider nicht gefunden. Das ist auch in Westaustralien, allerdings ein bisschen nördlich, wohingegen die Blue Sky Mine ist im Nordwesten von Australien, ein bisschen weiter entfernt. Und da ist übrigens auch nur Wüste. Ja, also da die Versorgung kapst, da kannst du nicht leben. Also das ist Quatsch. Und in dieser Gegend, da liegt diese Goldmine, die wurde Ende des 19. Jahrhunderts wurde die erschlossen. Das war eine der größten Goldadern der Welt überhaupt. Gibt's heute noch, stehen da noch die ganzen Hütten und Städte. Es hat eine riesen Gemeinde eigentlich drum gebildet. Ich glaube, fast 35.000 Einwohner hatte nachher.
Ich war, glaube ich, schon mal da.
Das Örtchen. Und es ist im Gegensatz zu der anderen Mine, leben da noch Leute. Es wird zwar kein Gold mehr geschürft, aber es wird mit dem Mythos natürlich da im Moment
ein Freilichtmuseum quasi.
Geschäft gemacht. Ja. Und das ist so die eine Situation. Auf der anderen Situation sehen wir Minenarbeiter. Wir sehen auch historische Fotos der Minenarbeiter. Das sind diese Schwarz-Weiß-Fotos, wo du Menschen voller Hoffnung siehst, weil es ja auch im Text heißt, was Katharina gesagt hat, ich bringe mir das Essen auf den Tisch, ich hab's trinken. Diese Hoffnung, ja, wir können hier leben, wir können Geld davon verdienen. Dem werden dann gegengeschnitten so Bilder von Gräbern, Todesanzeigen, Menschen, die krank im Krankenhaus liegen. Also es ist so eine sehr engagierte Collage, die aber auch in den Bildern, gerade was die Minenarbeiter angeht und das Leid der Minenarbeiter angeht, finde ich, zurückgenommen ist. Genau wie sie es auch in den Texten machen. Man hätte es sicherlich noch drastischer darstellen können und drastischere Fotos finden können. Aber es gibt einen Schnitt, ist, glaube ich, so ein weißer Grabstein, wo Namen draufstehen. Und der wirkt für sich. Da brauche ich keine schwerkranken Minenarbeiter sehen. Es ist wirklich ein sehr starkes Video, wie überhaupt das Album ein paar sehr starke Videos rausgebracht hat. Wir werden nachher nochmal über ein anderes Video reden, das ich persönlich, ich greife jetzt nicht vorweg, sogar einen Ticken intensiver finde.
Okay.
Die Bildsprache ist sehr klar und deutlich. Ja. Das ist überhaupt was mir auf dem ganzen Album auffällt. Sie sind in ihrer Aussage immer klar. Es gibt eigentlich wenig Interpretationsmöglichkeiten, wenn man das so sagt. Und das ist auch im Video so. Es sind klare, deutliche Bilder.
Mhm. Apropos Bilder, wo wir gerade beim Titeltrack auch sind. Das Cover-Artwork ist ja preisgekrönt. Irgendwie schlägt da ein Blitz aus blauem Himmel in einen ausgetrockneten See oder ein Flussbett. Das ist so ein richtig apokalyptisches Bild, Katharina.
Ja, und es passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Album und auch der Mann, der dieses Bild oder diese zwei Bilder sind es ja eigentlich geschossen hat, passt auch wie die Faust aufs Auge. Das Titelbild stammt nämlich von Gunther Deichmann. Mhm. Er ist ein preisgekrönter australischer Fotograf, in Deutschland geboren in den 50er Jahren. Und er hat 1989 eine 11-seitige Reportage im Stern veröffentlicht über die Tötung von australischen Wildpferden. Mhm. Und aufgrund dessen ist man dem Tierschutz nachgegangen und es sind keine Wildpferde mehr in Australien getötet worden, weil er diese Reportage gemacht hat. Ja. Und das passt natürlich ganz wunderbar zu dieser Band, zu Peter Garrett auch und zu dieser Haltung, dass sie auch einen Fotografen wählen, der auch eine Haltung hat. Ja. Und zwar auch eine ganz eindeutig politische Haltung, der sich engagiert mit seinen Fotos. Auch da versucht man die Aussage mitzutransportieren und der Fotograf hat sich auch mal geäußert, dass es, weil die Frage ist ja schon, also wir haben ein karges Land, ein trockenes Land unten und dann schlägt von oben der Blitz rein. Ist das jetzt ein Foto oder sind das zwei? Und er hat tatsächlich gesagt, es sind zwei Fotos, die er miteinander verbunden hat. Zum einen diese trockene Erde, die ja schon ein Skandal ist und die dann aber auch noch irgendwie eine Kraft von oben erhält. Interessant ist auch die Rückseite, auf die möchte ich auch ganz kurz eingehen, das Windmühlenfoto, wie es gern genannt wird. Das ist von einem anderen Fotografen, von North Sullivan, und der hat dieses Foto in Kalifornien geschossen. Es ist kein Foto, das in Australien gemacht wurde, sondern diesmal in Kalifornien, in Palm Springs. Und die Band hatte dieses Foto in einem Katalog entdeckt und hat die Grafikfirma, die sich damals um das Cover-Artwork gekümmert hat, beauftragt, sich eben mit dem Fotografen in Verbindung zu setzen, dass sie die Rechte an dem Foto für das Cover bekommen, weil das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Frank, ich möchte jetzt nichts vorweggreifen, du hattest vorhin eine wunderbare Assoziation im Büro.
Ja, es ist gut, dass du noch überleitest, bevor du es selbst erzählt hast, weil ich bin so stolz, dass mir das aufgefallen ist. Ich nehme vorhin das Albumcover in die Hand, guck mir dieses Windmühlen Foto an und denke nochmal, warum heißt eigentlich das Album anders als der Titeltrack? Ne? Der Titeltrack heißt Blue Sky Mine und das Album selber heißt Blue Sky Mining, was so viel bedeutet wie Bergbau am blauen Himmel. Das ist ja eigentlich ein Paradoxon. Und dann sehe ich diese Windmühlen und denke, wow, Australien ist ja auch ein Riesenkohleland. Die exportieren ja billig Kohle in alle Welt und verstroben Kohle ohne Ende, obwohl Australien aus einer riesigen Weite besteht, wo ständig die Sonne scheint und auch ständig der Wind weht. Es gibt kein größeres Reservoir an alternativen Energien wie Australien, würde ich mal meinen. Und dann habe ich mir gedacht, Blue Sky Mining, das könnte doch auch Bergbau, also Energiegewinnung, Rohstoffgewinnung aus dem blauen Himmel heißen. Und wow, habe ich gedacht.
Das sind ja die Windräder.
Ja, genau. Das sind die Windräder.
Die Erklärung sind ganz
die
toll.
Die Minen am blauen Himmel.
Ich war auch fasziniert vorhin als Frank.
Nein, er hat auch recht. Ich habe auch nirgendwo, weil diese Frage hat mich auch ein bisschen gequält, wieso das Album Blue Sky Mining heißt und der Titel Blue Sky. Aber ich habe keine Erklärung gefunden. Aber diese Erklärung, wenn man das Cover sieht, 1A. Absolut plausibel.
Ja. Wir hatten es, ich hatte es ja schon erwähnt, mit ausgeklügelten Klangleidenschaften zu tun. Das trifft auch auf den dritten Song der A-Seite zu. Hier kommen Battle and Bridge, das Bild einer dystopischen, trostlosen Gesellschaft, von Gangs und Waffen überrannt und von feigen Politikern regiert. Aber irgendwo in diesem Wahnsinn keimt die Hoffnung. Ach, wie schön, sowas zu hören, gerade in unserer heutigen Zeit. Texte und Musik machen das spürbar. Da reichen auch rudimentäre Englischkenntnisse. Boah, das geht einem so unter die Haut, der Anfang. In this city with no footpath, there's a building with no people, there's crime and guns.
Wahnsinn.
Oder erzählst du schon?
Ja, erzählt. There's a street of eating hawkers, there's a house of hope. Also du bist sofort in dieser Stadt drin. Now there's a place that knows no poverty, a town without pollution. Jetzt kommt das, was ich harmonisch sehr schön finde. Wir haben immer diesen Wechsel von dieser Moll-Intention, immer wieder dieses aufhellende, durige, wo du dann auch immer mitgehst und den Eindruck hast, oh, es passiert was, doch was Schönes in diesem Ganzen.
Kommen wir gleich noch näher drauf. Es ist eine unglaublich große Dichte an atmosphärischen Stimmungen in dieser Nummer, Katharina.
Ja, yes, Stefan hat es schon ganz fantastisch zusammengefasst. Es ist im Prinzip... Ja.
Oh.
Es ist im Prinzip der Gegensatz zwischen der dunklen Seite der Gesellschaft und die Hoffnung auf das positive Potenzial, das doch in dieser Gesellschaft steckt. Also das schwingt mit und das schwingt genauso in der Musik mit, genau wie Stefan das eben ganz wunderbar beschrieben hat. Und diese Spannung zwischen der dunklen Seite und der Hoffnung, die ist natürlich in der Musik zu hören. Und das hat der Produzent auch mal ganz wunderbar beschrieben. Er hat gemeint, er hat gerade am Anfang, hört man das, vielleicht hören wir ganz kurz nochmal in den Anfang rein. Wir haben eckige Elemente wie umgekehrte Gitarren.
Da. Ja.
Da. Darunter liegt ein ethnischer Drumbeat.
Ja.
Und wir haben diesen synthetischen Sound, der noch so mitwabert.
Mhm.
Also ganz unterschiedliche Dinge, die hier aufeinandertreffen. Und dann beginnt Peter Garrett die Geschichte zu erzählen. Und dann ist man in dieser Stadt drinne. Also man läuft tatsächlich wie über eine Art Brücke auf die Stadt zu. Und ich habe mal geschaut, weil ich fand die ganze Zeit... In den ganzen Songs gibt es immer ganz konkrete Orte, an denen sie stattfinden oder auf die sie Bezug nehmen. Wir haben diese Mine, über die haben wir schon gesprochen. Wir werden gleich noch über einen Berg sprechen, den es auch tatsächlich gibt. Ich dachte die ganze Zeit, Mensch, diese Brücke, diese Bedlam Bridge, die muss es doch irgendwie geben. Oder was wo ist die?
Die Brücke gibt es nicht in echt.
Die Brücke gibt es nicht, aber es gibt vielleicht einen Verweis in der eigenen Biografie von Midnight Oil, die nämlich ja mit ihrem fünften Studioalbum Red Sails in the Sunset ein Coverbild erschaffen, ein dystopisches Coverbild von Sydney und man sieht die Harbour Bridge und man kommt so über die Harbour Bridge nach Sydney rein und, und außenrum sind Krater und es ist eigentlich viel zu heiß, also so eine ganz dystopische Welt, eine ganz dystopische Landschaft. Wenn man sich das Single-Cover-Foto anschaut von Bedlam Bridge, dann haben wir eigentlich genau die Harbour Bridge, nämlich diesen großen Bogen.
Stand schon ganz oben drauf auf dem großen Bogen.
Und man kommt,
ist wunderschön.
Und man kommt nach Sydney rein. Es ist eigentlich fast eine kindliche, comichafte Zeichnung. Ja. Es ist viel positiver als dieses Cover von Red Sails in the Sunset. Und es ist auch viel fröhlicher und optimistischer. Mhm. Aber genau das ist ja das, was sie auch damit ausdrücken wollen. Wir haben eine dunkle Seite in der Gesellschaft, aber sie wollen das Positive herausheben.
Und wir können
in diesem
über die
Song.
Brücke gehen. Ne?
Und wir können, genau.
Ja. Der Typ steht auf der Brücke und man hat ein Stück Hoffnung plötzlich. Und ich habe mal die Stelle rausgeschnitten, wo das so absolut klar wird musikalisch. No enemies, a body never breathless, no ambition ever hope. Und jetzt. Und schon geht es auf, kommt die Hoffnung.
Also Mitsing-Song, du siehst so richtig so einen, ich sehe einen Protestmarsch von fröhlichen Menschen, die sich endlich ihre Stadt wiedergeholt haben und Blumenschilder in die Luft halten. Es ist wirklich extremer Gegensatz.
Da hört man wunderschön die Hoffnung und das ist der krasse Gegensatz zu diesem dystopischen Anfang. Und Stefan, du hattest ja noch eine Assoziation, ne?
Ja, seit ich den Song gehört habe, war ich irgendwie dann, Phil Collins, Genesis. Irgendwie erkenne ich doch dieses Ticke-Tocke-Ticke-Ticke immer die ganze Zeit.
Ja.
Und kam dann zum Schluss auf Genesis und Tonight, Tonight. Und ich würde gerne meinen, es ist eine reine Assoziation.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich da bedient haben werde. Aber mir ist so aufgefallen und es hat auch so einen ähnlichen Klang. Es hat auch zumindest mal die Gitarre kurz mit diesem sogenannten Reverse-Delay. Übrigens auch eine Technik, die in den 80ern dann aufkam. Das heißt, du hast ein Echo, man kennt ja, ein Echo klingt weit aus, ja, und hier wird quasi dieses Echo in einem Effekt kurz eingefroren und dann umgekehrt abgespielt. Und dadurch hast du diesen ja, Saugeffekt. Ja. Und der ist natürlich enorm bedrohlich. Das ja, hat ja sowas, denkt an Darth Vader, ja. Du bist mein Sohn. Das ist dieser ganz bedrohliche Klang. Ja.
Der sagt, ich bin dein Vater.
Ja. Das ist Reverse Lane Perfektion.
Wir hören mal rein, was Genesis daraus, wie die das eingesetzt haben.
Schneller, klar. Das ist von der Intention her dasselbe.
Ja.
Und vor dem Einsetzen des Gesangs kommt jetzt nochmal diese Reverse Delay. Also.
Ja.
Und auch der Song hat ja diese Abwechslung zwischen dieser düsteren Stimmung und dann der Refrain, der ja richtig fast ein Liebessong sein kann. Also auch da hast du dieses Stilmittel zwischen diesem sehr molligen, sehr dunklen musikalischen Teil und dem. Ich finde es fantastisch, dass das so klingt.
Peter Garrett singt nicht nur über Politiker, die er kritisiert. Er hat sich dieser Aufgabe auch selbst gestellt. Ich sage immer wieder gerne, dass wir mal mit Joschka Fischer einen Außenminister hatten, der sich selbst den letzten Rock'n'Roller in der Politik genannt hat. Peter Garrett war tatsächlich Rock'n'Roller und Politiker. Er war in Australien Minister für Umwelt, Kultur, Erbe und Kunst und später Minister für schulische Bildung, Kinder und Jugend. Und Katharina, du hast mal mit ihm über die Vereinbarkeit dieser beiden Jobs, nämlich Rock'n'Roll und Politik, gesprochen.
Ja, ich hatte das Glück, ich durfte ihn 2018 mal telefonisch interviewen, weil da sind sie mit Midnight Oil in Deutschland auf Tour gegangen.
War noch in Trier, habe ich gesehen. Sensationell.
Genau. Ja. Und ich habe ihm die Frage gestellt, in welcher Rolle er seine politischen Themen mehr oder besser an den Mann bringen konnte, als Musiker oder als Politiker. Und das hat er geantwortet.
Gute Frage. Ich denke, die richtige Antwort ist, wir brauchen jeden, der seinen Teil dazu beitragen kann, egal ob von einer Bühne oder in einer Demonstration auf der Straße. Was auch immer es ist, die Themen sind wichtig für uns. Ich bin ja dann in die Politik eingestiegen. Das ist sozusagen die letzte Instanz, wo Dinge hoffentlich getan werden können. Es ist aber auch der erste Ort, wo Dinge falsch laufen können. Ich bin sehr stolz darauf, Minister gewesen sein zu dürfen, für 6,5 Jahre immerhin. Und ich war nicht irgendein Minister in irgendeiner Fraktion. Das war einfach ein Teil meines Lebens, der jetzt vorbei ist. Und jetzt habe ich die Freiheit, die Bühne wieder zu betreten und mein Herz auszuschütten.
That was a bit of my life that has now passed, but now I have the freedom to go onto the stage and just sing my heart out, which is lovely.
Also man merkt, dass beide Rollen für ihn eigentlich gleich wichtig sind. Mhm. Die eine, die auf Dinge aufmerksam macht, also auch der Musiker und der Politiker, der dann versucht, sie richtig umzusetzen. Also da merkt man schon, dass er auch vor beiden Rollen ja eine gewisse Demut hat und auch, glaube ich, beide für sich gut ausfüllen kann.
Wir waren mit Battlebridge gerade bei den Soundlandschaften auf Blue Sky Mining. Deswegen würde ich jetzt gerne zum letzten Track der A-Seite springen. Das ist Mountains of Burma. Dazwischen kommt noch Forgotten Years, sprechen wir auch gleich drüber. Aber erst nochmal zu den mystischen Soundlandschaften. Hier kommt Mountains of Burma.
Taco Box is empty now. Hide Kelly's country clean. And the gangland's on the southern line. Like the steam trains have disappeared, pelicans glide. Yeah, miracles up in the sky. We've all for a government with axes in its eyes. Mountains of Burma.
Mountains of Burma, ein apokalyptischer Traum. Der Kapitalismus zerstört die Erde, ein Gitarrenzaun zum Niederknien. Und dann haben auch noch die Beatles das letzte Wort, finde ich, Stefan.
Mountains of Burma. Well, the sons of solidarity
ganz, ganz kurz, weil ich glaube, das ist bei der Platte einfach immer notwendig, mal kurz zu schauen, was geht es überhaupt. Ja. Also Peter Garrett befasst sich mit den historischen Ereignissen rund um den Bau der Burma-Thailand-Eisenbahn, also okay. Burma, das heutige Myanmar. Und da kam es zu Zwangsarbeiten, es starben viele Leute bei dieser Arbeit. Die Eisenbahn wurde im Zweiten Weltkrieg übrigens unter brutalen Arbeitsbedingungen errichtet. Und er nutzt dieses, was Katharina schon gesagt hat, dieses Album besteht aus Erinnerung. Und was können wir für die Zukunft daraus lernen? Das ist ein ganz wichtiges Element auch hier. Er nimmt dieses historische Ereignis, das gesellschaftspolitisch relevant ist, und fragt sich dann im Text, wie kann ich das reflektieren? Er erwähnt die Reeperbahn als Symbol Hamburg, zerstörtes Hamburg, bombardiertes Auswirkungen von Krieg. Er fragt nach, hätten wir denn Solidarność haben können? Was ist mit den Kundgebungen in Polen? Yeah. Er fragt alles nach. Erstens positive Ereignisse, die passiert sind, ja, aus dem Schlechten heraus, aber auch auf der anderen Seite, das hat auch Konsequenzen und über die müssen wir uns klar sein. Und das macht er an diesem historischen Ereignis klar. Es ist ein sehr, sehr lyrischer Text, der am Anfang auch so wunderbar erzählt wird. Also weil ich ja sagte, er erzählt, anstatt zu schreien auf dem, ja, Album. Und das wird bei dem Song, ist das so stark. Also du hörst, es ist ja wie eine Hörplatte, ja, im Prinzip, mit Musik untermalt, die sich ganz groß entwickelt. Wir haben wieder dieses Schlagzeug-Intro. Wir haben, Sound ist ein bisschen abgewandelt, aber hat auch diesen Impuls, diesen Gated-Impuls, ja, den wir haben.
Die Snare klingt ein bisschen.
Ja, weil es ist ein anderes Snare, glaube ich. Ich glaube, sie ist, Snares gibt es in verschiedenen Höhen,
ja,
und dadurch klingen sie etwas dünner manchmal und sie klingen etwas voller. Und das Ganze beginnt aus dem letzten Akkord von Forgotten Years heraus. Also die ganze Platte geht, die Songs stark, ja, ineinander über. Teilweise auch aus kollagierten Straßengeräuschen. Aber in dem Fall haben wir den letzten Akkord von Forgotten Years. Auch ein Song, der ums Was lernen wir aus der Vergangenheit geht. Wir werden es nachher noch hören. Und geht dann in diese große Stellung mit viel, viel Atmosphäre. Mit Breitwand-Sound. Wir haben nachher noch im Prinzip, es kommt immer ein Stück Gitarre dazu. Wir haben dann enorm viel Streicher, die dazukommen. Ja. Wir haben eine Melodie, die vom Orchester, ich glaube, es ist die Oboe, permanent umspielt wird, was sehr schön ist, weil wir haben so ein dramatisches Ereignis und immer wieder umspielt die Oboe, wir werden gleich da ein bisschen Sound hören. Wir haben eben das Intro gehört und wir können jetzt einfach mal ein Stück weitergehen.
Ich habe hier das Intro nochmal aufliegen.
Ja, dann spiel das Intro nochmal. Die Patches-Snare.
Aber die klingt hier etwas länger hinten
raus.
Ja,
ein bisschen länger raus.
Ja.
Auch wieder, du hast wieder so ein Backward-Delay gehabt. Man kann so, ja. Dann die Erzählstimme, als hättest du hier ein Hörspielalbum, wo er mir eine Geschichte erzählt.
Folk, fast Folk-Attitüde.
Dann passiert harmonisch einiges. Es verändert sich einiges und dann kommen wir zum Refrain. Und da hören wir jetzt mal rein und dann sage ich einfach mal was dazu. Das ist der Hook, Mountains of Burma. Road to Mandalay. Und jetzt, ja, du ziehst diesen Hook nach oben. Er hat natürlich ein enormes Drama.
Ja.
Reichen. Oho. Rechts.
Ja, um dieses asiatisch-orientalische auch rauszuholen.
Absolut. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Und die Sache geht dann immer weiter und weiter, bis sie dann in einem Armageddon-haften Ende mündet. Also es ist eine richtige Drama-Entwicklung, ja, von einem Höhepunkt. Und dieses Ende besteht aus überborstenden Streichern und ganz verrückter Gitarre.
Ja.
Und da hören wir jetzt mal rein. Gitarre. Orchester.
Ich habe ja da so meine Assoziation.
Das ist der weiße Hai, was weiß ich. Das ist
Drama. Hitchcock.
Hitchcock. Ja. Feierabend. Ein super, super schönes Ende. Und ich habe die Gitarren erwähnt. Und Diesmal drehen wir es rum. Normalerweise schreibe ich dir immer Anmerkungen zu Songs, wenn wir uns vorher austauschen. Und diesmal hast du mir eine Anmerkung, die ich natürlich sehr erstmal schlucken musste, weil es war wieder das berühmte B-Wort. Du sagst, am Schluss die Gitarren sind eine Persiflage auf die Beatles. Und das musst du mir nochmal erklären.
Das ist eine Verballhornung. Hör mir mal rein und denk mir mal an I Feel Fine von den Beatles.
Wobei die Beatles haben noch einen Ton mehr.
Ich sage ja, es ist eine Verballhornung. Ich finde es grandios, das Riff.
Crunchy, ja.
Aber auch hier, man kann ja aus dem Vergangenen lernen.
Und jetzt,
ne,
die Streicher könnten auch aus Albemarle oder so sein, ne? Ja, das war meine Assoziation. Ich glaube, ich liege auch nicht so ganz falsch, weil es geht ja auch um Erinnern und um
die Vergangenheit und die Zukunft. Genau.
Aber ihr müsst draus nicht assoziieren. Ich empfehle einfach sehr schönen Kopfhörer und alle Regler auf 10. Ja, dieses Stück ist wow.
Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Moment assoziieren, weil ich hatte nämlich auch eine Assoziation.
Oh ja.
Und auch tatsächlich hat sich aus dieser Assoziation eine kleine Interpretation ergeben. Und ich möchte gern das von Stefan natürlich noch mal aufgreifen. Es geht um die Vergangenheit und um die Zukunft. Und wir hören vielleicht erstmal den Vergleich, den ich gehört habe im Anfang. Also hier ist nochmal Mountains of Burma, und zwar der Anfang. Und es geht um das Schlagzeug. Und ich dachte die ganze Zeit, scheiße, woher kenne ich das denn?
Und dann kommt der Frank
scheiße,
zur Tür,
sagt man nicht.
Und dann kommt der Frank zur Tür rein und sagt Bonham.
Bonham, genau, Led Zeppelin, natürlich. Led Zeppelin 4, und da ist ein Titel drauf, der heißt When the Levee Breaks. Und da haben wir genau dasselbe Schlagzeug. Ein sehr in der Popmusik häufig gesampelter Schlagzeugsound. Also hat man häufig gemacht. Hier in dem Fall halt Midnight Oil. Und ich habe mich gefragt, warum setzen Midnight Oil diesen Schlagzeugsound an den Anfang von diesem Song? Also sie haben so viele Symbole hier mit drin, so viele Orte. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, da muss noch mehr dahinter stecken. Und ich habe da mal geschaut, Stefan hat es schon angedeutet, er hat es auf den Eisenbahnbau in Burma bezogen. Man kann noch ein bisschen in die frühere Geschichte auch reingehen. 89 ist ja Burma in Myanmar umbenannt worden, weil es auch vorher schon, weil ein Militärregime geherrscht hat. Es gab Unterdrückung, es gab blutige Auseinandersetzungen. Also da war viel, viel los. Die rohe Gewalt, und dann 1990 nach demokratischen Wahlen wurden auch die durch das Militärregime unterdrückt und für ungültig erklärt. Und Peter Garrett singt ja auch hier im Text von den Söhnen der Solidarität, ob die am 1. Mai noch marschieren. Ja. Also der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, den hebt er hier hervor. Und er spricht auch über die 70er Jahre, also praktisch dann schon auch nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Schwestern, die immer noch für den gleichen Lohn kämpfen, also die Frauenrechtlerinnen. Von daher also diesen ganzen Thema Menschenrecht und Unterdrückung und Gewalt. So, und jetzt kommt When the Levee Breaks, ein Coversong von Led Zeppelin, im Original geschrieben von Joe McRoy im Jahr 1929. Und zwar aufgrund einer Naturkatastrophe, nämlich der großen Mississippi-Flut. Ein Deichbruch, ja. Genau. Wenn der Deich bricht, so kann man das ja auch übersetzen. Und hier beziehe ich es tatsächlich auf die Flut der Gewalt, die hier durchbricht und die Menschen zum Fliehen, zum die Heimat verlassen bringt und wo man dagegen rebellieren muss. Und deswegen passt dieser Song When the Levee Breaks oder dieser Drumbeat, den Led Zeppelin da dann drunter gelegt haben, ja, hervorragend in die Aussage des Songs. Und für mich ist es deshalb kein Zufall. Aber das weiß ich natürlich nicht.
Das hört sich alles sehr plausibel an.
Ich sage nichts. Ich find, das ist ein so schönes Element, dass wir es hier immer wieder schaffen, so wunderbare Assoziationen reinzubringen. Ich glaube an diesem Punkt, ich sag's offen und ehrlich, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Also ich glaube, ein Schlagzeuger wie Rob Hurst, der wirklich zu einem der besten Schlagzeuger Australiens gehört, der hat natürlich auch seinen John Bonham gelernt. Okay. Ja, so wie Gitarristen ihren Jimi Hendrix lernen und hat es hier verwendet. Aber es passt natürlich nach Katharinas Interpretation wunderbar. Und darum möchte ich auch, wie gesagt, euch daheim auch mal zu Hause, wenn ihr das hört, einfach dazu, hört die Alben einfach mal unter so einem Aspekt an. Lasst euch inspirieren. Ja. Vergleicht es mit Dingen, die ihr kennt, die ihr gehört habt, weil das macht unheimlich Spaß.
Ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber gefühlt könnte man meinen, dass neben der Liebe die Folgen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs ein Hauptmotiv in den Songs der Boomer-Generation ist. Ist ja auch klar, die Eltern und Großeltern waren Kriegsgenerationen, gleich in zwei Weltkriegen. Dieses Trauma hört man bei vielen Bands immer wieder raus, beispielsweise bei The Who, bei Pink Floyd und eben auch bei jüngeren Semestern wie Midnight Oil. Und weil es Weltkriege waren, sind sie auch an der anderen Seite der Erde nicht vorbeigegangen. Forgotten Years, Track 4 auf Seite A, handelt genau davon. Forgotten Years, die vergessenen Jahre, war die zweite Single aus A Blue Sky Mining. Das Schweigen in den Familien war für viele Söhne, Töchter und Enkel eine Qual, vor allem in Deutschland, dem Land der Täter. Ein nationales Trauma, das Familien zerstört, sich Bahn gebrochen hat in studentischen Protest bis hin zum Abdriften in den Terrorismus. Und das Schweigen führt letztlich zum geschichtsvergessenen Umgang mit der Vergangenheit, wie wir ihn ja heute leider wieder sehen. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu und wohl auch die von Midnight Oil. Diese Jahre dürfen nicht vergessen werden. Das ist die Botschaft von Forgotten Years. Die Geschichte trifft auch auf mich ein bisschen zu. Ein Großvater musste in beiden Weltkriegen kämpfen, der andere verlor im Ersten Weltkrieg ein Bein. Mein Onkel ist in der Ukraine vermisst, er war 19 Jahre alt. Und auch mein Vater zog in den Zweiten Weltkrieg. Und es war und ist ein langer, schwieriger Weg, diese Geschichte in der Familie aufzuarbeiten. Es hat unsere Generation geprägt, das kann man sagen. Nun stand Australien so gesehen ja auf der richtigen Seite der Geschichte. Dem Krieg selbst ist das wohl egal. Auch dort gibt es die Jahre, die nicht vergessen werden sollten. Ein Song wie ein Mahnmal, Stefan.
Ja, und das, was du erlebt hast, hat auch Rob Hurst erlebt, der Schlagzeuger, der sich eines Tages einfach mal auch da reflektiert hat. Und sein Großvater, der kämpfte im Ersten und Zweiten Weltkrieg, ist in Frankreich auch gefallen, glaube ich. Sein Vater, der kämpfte gegen die Japaner in Neuguinea, glaube ich. Also historisch, ich glaube, er war da, er war also nicht in Europa involviert, sondern kämpfte dort. Und genau die Frage hat er sich auch eben gestellt, dass diese zwei Menschen, die in diesen Weltkriegen gekämpft haben, die dieses fürchterlich erlebt haben, dass es einfach die Pflicht, so hat er es formuliert, der nachfolgenden Generationen ist, das nicht zu vergessen. Und daraus immer wieder etwas Positives umzusetzen und die ganze Zeit daran zu arbeiten, dieses Erlebte in der Zukunft zu vermeiden. Das war Rob Hursts tiefer Gedanke und tiefe Überzeugung, was ihn zu der Grundidee für diesen Song führte. Und um das auch im Video klar zu machen, sind sie nach Verdun gegangen. Dort gibt es übrigens auch einen Friedhof für australische Gefallene. Und sie haben tatsächlich, was ganz, ganz selten ist, weil es wird normalerweise nicht so eine Drehgenehmigung bekommen, um zwischen diesen Kreuzen zu spielen und das Video zu drehen, was sehr eindringlich ist. Also weil sie es auch mit einer Würde tun, die diesem Ort auch gerecht wird, muss man sagen. Komischerweise, und das zeigt so ein bisschen die Empfindlichkeit, trotz Drehgenehmigung, ich sage jetzt immer Friedhofswärter, aber der heißt bestimmt anders. Ich glaube, Rob Hurst hat ihn in dem Interview, das ich gelesen habe, Concierge genannt, weil er also französisch ist. Und der kam wohl immer und wollte die Band wieder aus diesem Szenario rausholen und vom Friedhof haben. Und das scheint eine sehr empfindliche Sache auch zu sein, was ich mir auch vorstellen kann. Und dort haben sie das Video gedreht, was sehr eindringlich war. Und dieser Botschaft hier, das ist die Mahnung und vergesst das nie und tut alles, damit das in Zukunft nicht wieder vorkommt. Das mhm. ist und auch hier wieder sehr schön musikalisch umgesetzt. Es ist eigentlich so ein bisschen alter Song von Midnight Oil. Es ist Straight Rock. Es hat einen super Refrain.
Ja.
Es fällt gar nicht auf, diese wirklich tief und hoch emotionale und geschichtliche Botschaft
ja.
von der Mischung aus Musik und Text einmalig.
Jetzt wird's nochmal uraustralisch. Hier kommt King of the Mountain. Walk into the high dry grass, pushing my way through slow. Yellow belly black snake sleeping on a red rock, waiting for the stranger to go. Sugar train stops at the crossing, cave cocky's casting below. Bad storm coming, better run to the top of the mountain. Man darf mit Midnight Oil auch einfach nur Spaß haben, Katharina.
Ja, und einen Berg erklimmen. Das ja. tun wir nämlich hier an dieser Stelle. Der King of the Mountain, das ist nämlich tatsächlich ein Bergrennen, kann ja. man sagen. Also ein Wettkampf, ja. Es geht um den Mount Karura im Osten von Australien. Und dieser Song ist praktisch davon inspiriert, diesen Berg zu erklimmen und die wunderschöne Landschaft außenrum auch zu genießen. Ja. Und man sieht den Berg tatsächlich
nur
auch.
Nur die Fliegen stören etwas, ja, aber das ist eine andere Geschichte.
Und man sieht den Berg tatsächlich auch auf dem Single-Cover. Ja. Da ist er nämlich mit abgebildet und ja. Es, ein schön, also dieses Festival, wie sie es hier auch nennen, das gibt es wohl tatsächlich immer noch. Und man braucht ungefähr so 20 Minuten, bis man auf dem. Gibt's. Die schnellsten schaffen es ja. in 20 Minuten.
Obwohl ich reingrätschen möchte, weil es gibt keine nur schönen Songs bei Midnight Oil. Also
oh Gott,
das,
jetzt
nein, es ist historisch. Ja. Das Rennen ist historisch. Ich glaube, es kommt sogar der Name vor. Es handelt sich wohl um Peter Brock. Ein Mann aus, der Held einer Arbeiterklasse, der dieses Rennen, glaube ich, 8-mal gewonnen hat oder 9-mal, mhm. der da gewürdigt wird. Soweit sind wir einig. Aber natürlich ist es die zweite Ebene, die sich auf eins der Hauptthemen bei Midnight Oil bezieht, dass dieses Land, dieser Berg, den Aborigines gehört eigentlich.
Ja. Siehst du, hab ich wieder was gelernt.
Das ist die Leute, die eigentlich gar nichts da verloren haben, obwohl es so schön ist, dieses Rennen, und so schön geschildert wird, die wären sind die Könige des Berges. Aber die wirklichen Könige des Berges, denen diese Natur gehört, mhm. das ist, so wie Midnight Oil es formuliert, wie ich es persönlich, nein, ich kann es nicht so ganz, aber doch, es ist das Land der Aborigines.
Ja.
Und das soll natürlich da auch wieder mitschwingen. Insofern, es wird nicht so offen genannt, aber ich glaube, das schwingt da auch schon sehr, sehr, sehr stark mit. Toll, wenn ich das noch sagen darf bei diesem Song, was ich nicht wusste, dass wir haben zum Schluss, heißt der Text, over liquid tarmac, wastelands of cactus and heat, down cobblestone alleyways of washing day sheets. Ich käme gar nicht auf diesen Text. Übersetzt heißt das, glaube ich, über flüssiger Asphaltwüste aus Kakteen und Hitze durch Kopfsteinpflastergassen mit Waschtagen. So wurde es mir übersetzt. Das ist improvisiert.
Mhm.
Die komplette letzte Strophe hat Peter Garrett im Studio einfach, ohne dass er Texte hatte, so hingesungen. Und
ja.
sorry, ich käme selbst, wenn ich einen Tag am Text sitzen würde, ich auf diese Texte. Das zeigt und zeigt, was ein für begnadeter Texter Peter Garrett war. Das wollte ich irgendwie noch erwähnen, weil er einfach so toll ist.
Und es gibt noch eine zweite Ebene, die wieder eine Botschaft hat, dieses Songs. Und das ist das Video, Katharina.
Ja, sie stehen in Teilen im Musikvideo vor dem Exxon Oil Gebäude in New York. Und man befindet sich mit ihnen im Prinzip auf einer Demonstration,
mhm.
weil vorher, weil Exxon Oil ja für die Ölpest in Alaska verantwortlich mhm. Gemacht wird und sich auch verantwortlich zeigen sollte. Das war die Forderung. Und Midnight Oil stehen da und spielen ihre Musik. Also sie treten tatsächlich als Band auf und haben auch ein Plakat hinter sich hängen, auf dem steht drauf: Midnight Oil makes you dance. Exxon Oil makes us sick. Also
ja.
Midnight Oil bringt uns zum Tanzen und Exxon Oil, die machen uns krank. So, das ist die Aussage. Und Peter Garrett hat später auch mal dazu gesagt, wir können die Welt nicht wie eine Müllhalde behandeln und es gibt im Leben mehr als Gewinn und Verlust. Also das ist das, worum es hier im Kern eben geht. Also es ist auch schon auch so ein bisschen, ja, die Ressourcen schonen in der Welt und achtsam damit umgehen und auch nicht für kapitalistische Interessen nutzen. Das steckt hier alles auch so ein bisschen drin. Und das sind ja auch Themen, die immer und ständig auf diesem ganzen Album auch mitschwingen.
Und es ist ja wahr, es ist ja ein wirkliches Konzert gewesen, muss man sagen. Also die Band hatte so eine Guerilla-Aktion geplant gehabt und hatte angegeben, sie wollte ein Video drehen vor dem Axon-Ölgebäude, okay? Und war aber klar, dass sie ein Konzert spielen wollten. Und sie haben wohl, das hat Peter Garrett mal erzählt, gab es wohl einen Polizist, der diesen Bezirk, dieser Bezirk unterstand. Und der mochte die Band und sagte, okay, ihr könnt gerne einen Song live spielen. Und das haben sie dann auch getan. Und nach diesem Song kam er wohl zur Band und sagt, Leute, ihr könnt so lang spielen, wie ihr wollt. Der Gig hat 45 Minuten gedauert. Wow. Und das Spannende an der Sache war, dass es Mittagszeit war. Das heißt, wir sind in Manhattan und aus den Hochhäusern kamen die Menschen und es hat sich eine riesige Masse da, Menge versammelt, was diese Protestaktionen dann nochmal größer gemacht hat. Und wir haben wieder kein Megafon, wir haben keine agitatorischen Sprüche, sondern wir haben eine Band, die Musik spielt, die hinten ein Plakat hat, das sehr witzig ist in seiner Aussage. Und es ist ehrlich, es ist immer an Musikfan dran, das verbindet diese Ehrlichkeit, diese Straighte. Riesenaktion, dank eines Menschen, der da nicht die Polizei aufmarschieren ließ, um das Ganze Platz zu sein. Im Gegenteil, ein Fan, der es so toll fand.
Wunderschöne gesagt, Geschichte. Katharina, was ist das Vermächtnis von Blue Sky Mining?
Ich finde das ein ganz hervorragendes Album. Ich habe es die letzten Tage echt rauf und runter gehört.
Und du warst
auch
erst
sehr
skeptisch, ne?
Ich habe es total lieb gewonnen. Also wirklich so, ich nehme es so in den Arm und kuschel damit. Nein, es macht mir Hoffnung. Und ich finde, für mich ist das auch ein sehr hoffnungsvolles Album. Sie zeigen, Midnight Oil schaffen es, auf eine sehr lockere Art und Weise schwere Themen aufzugreifen, Missstände zu benennen und mit dem Finger drauf zu zeigen. Und das aber immer noch mit einer positiven Hoffnung für die Zukunft. Ja. Und sie gehen nicht in dem Problem auf, sondern sie sagen, hey, wir können daraus lernen und es in Zukunft besser machen. Und das ist für mich dieses Album.
Dann danke euch für diese wunderbare Meilensteinfolge. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, Erinnerungen an Midnight Oil, an Konzerte, eigene Interpretationsversuche, schreibt uns gerne an meilensteine.sr.
Aussprachehinweise.
Aussprachehinweise. Wenn ihr euch mit Australien gut auskennt, schreibt uns gerne an meilensteine.sr. Und ich habe aber noch einen Podcast-Tipp für euch, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, was ja Midnight Oil sehr am Herzen lag, dann habe ich einen Tipp, denn es gibt einen wunderbaren Podcast in der ARD-Audiothek, der heißt Besser Leben und der Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1. Mehr dazu jetzt.
Sie sind zurück. Melita Wahlam und Florian Kienast starten mit euch in die 9. Staffel von Besser Leben, dem Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1.
Und wir gehen mit der ersten Folge direkt rein in die Vollen. Wie klimafreundlich kann eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff eigentlich sein?
Und warum manche Pflanzen, die zwar hübsch sind, unseren Garten gefährden können.
Tja, und was würde eigentlich ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen bringen? Und da bin ich schon sehr gespannt, lieber Florian, wie du das findest.
Verrate ich heute noch nicht. Das und vieles mehr hört ihr nämlich immer sonntags frisch, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek.
Hört rein, lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns auf euch.
Besser Leben, ein Podcast von Bayern 1.